2.
Die Wahlen in den USA sind diese Woche bei uns auf DRS2 ein Schwerpunkt. Letzte Nacht war es wieder soweit. Präsident Barack Obama und Herausforderer Mitt Romney debattierten zusammen. Solche Debatten sind ein Höhepunkt der US-Wahlen. Alle schauen zu, alle messen dieser Debatte große Bedeutung zu. Doch hinter den Kulissen wird dieser Kampf anders geführt. Auf Facebook-Profilen und an den Haustüren von Wählerinnen und Wählern. Und im Zentrum dieses Kampfs steht eine massive Datenbank. Michael Jarjour, der in Brooklyn, New York lebt, ist dieser Datenbank nachgegangen.
Ganz am Anfang der Recherche zu dieser Sendung gab es diesen einen Moment. Da stand dieser Wahlkämpfer in der Tür, vor sich sein Laptop. Der Laptop mit dem Zugang zu dieser Datenbank. Der Mann war einer dieser Politstrategen, von denen es mittlerweile so viele gibt, die in den USA so wichtig geworden sind und deren Arbeit mittlerweile Milliarden macht. Und in seinem Laptop, da war sie drin. Eine massive Datenbank, von der dieses Jahr so viel geschrieben wurde und so viel gesprochen wurde. Sie hat viel Aufmerksamkeit bekommen, doch gesehen haben die Datenbank nur wenige. Warum sind sie so wichtig, die Daten, die in ihr stecken? Davon erzählen uns in dieser Sendung Menschen, die mit diesen Daten arbeiten. Andrew Drexler zum Beispiel. Ein Datenforscher, der 2008 bei Barack Obamas Kampagne mitgearbeitet hat. Er sagt, dass die Wahl 2012 von diesen Daten entschieden werden könnte.
Ich denke, Daten könnten ein entscheidender Faktor sein, weil die Wahl wirklich in einer Handvoll Staaten entschieden wird. Schlussendlich geht es darum, wer mit den Daten, die er hat, am schlauesten arbeitet.
Wer also schlauer mit den Daten umgeht, gewinnt dieses knappe Rennen. Von Andrew Drexler hören wir noch in dieser Sendung. Er wird erklären, wie mit diesen Daten gearbeitet wird. Aber zuerst zurück zu dieser Datenbank, um die es geht. Der Wahlkämpfer von meiner Wohnungstür griff über eine Internetseite auf sie zu. Ob da jetzt wirklich alle Wählerinnen und Wähler drin sind? Der Mann sagte ja. Wirklich alle? Ja. Ob er mir das Profil einer Bekannten zeigen könne?
My name is Emma White.
Von Emma. Und der Mann sagte ja. Er ließ sich aber erst versprechen, dass sein Name in dieser Sendung nicht auftaucht. Schließlich zeigt er mir hier private Daten von privaten Menschen, ein sensibles Thema. Obwohl viele von dieser Datenbank wissen, ein Geheimnis ist sie schon lange nicht mehr. Und dennoch sprechen die Wahlkämpfer in der Öffentlichkeit nicht gerne darüber. Sie wissen, dass es bei Wählerinnen und Wählern nicht gut ankommt. Aber es gibt sie. Und da war sie.
My name is Emma White.
Emma.
And I am based in Brooklyn.
Meine Bekannte aus Brooklyn. Ihr Wohnort, ihre Adresse, sogar das Stockwerk, in dem sie wohnt, alles stand da. Ihre Telefonnummer, ihre E-Mail, alles korrekt. Aber da war noch mehr. Eine Menge Zahlen von 0 bis 100. Diese Zahlen nennen die Experten Scores. Sie verraten, wie wahrscheinlich es ist, dass Emma wählen geht. Wie wahrscheinlich es ist, dass sie dann für Obama stimmt oder für den Herausforderer Romney. Welche Themen sie am meisten bewegen. Wann sie gespendet hat, wie viel sie gespendet hat, wie wahrscheinlich es ist, dass man sie überzeugen kann, mitzuhelfen, selbst an Türen zu klopfen und so weiter und so weiter. Alles in dieser Datenbank. Das komplette Bild von meiner Bekannten Emma. Ist sie Waffenbesitzerin? Trinkt sie gerne Whisky oder Gin? Welche Magazine liest sie? So detaillierte Informationen, wie man sie von einer Bekanntschaft auch nicht erfährt, wenn man sie schon einige Wochen kennt. Diese Profile sind es. Es gibt über 250 Millionen von ihnen in den USA, sagen Experten. Diese Profile erlauben es Wahlkämpfern, Microtargeting zu betreiben, wie sie es nennen. Microtargeting, das heißt, Botschaften zu personalisieren. Heute, 2012, ist diese Datenbank so groß und so wichtig wie noch nie zuvor. Es ist ein wahrer Datenwahlkampf. Der Wunsch nach so viel Einsicht in Herz und Hirn der Wählerinnen und Wähler ist alt. Es gab in den 60ern diesen einen Politberater, einer der ersten modernen Politberater der USA. Er wünschte sich, so sagte er einem Journalisten, dass Gott unentschiedenen Wählern eine grüne Nase verpasst hätte. Und solchen, die noch zu überzeugen wären, violette Ohren. Er würde dann nur noch diese bearbeiten, nicht die anderen, die man eh schon verloren hat. Matt Rees, so hieß dieser Politberater der ersten Stunde, Matt Rees starb in den 90er Jahren. Doch sein Traum ist wahr geworden. 2012 hat jeder Wähler und jede Wählerin in den USA eine grüne Nase, violette Ohren und noch ganz andere Merkmale. Bloß virtuell halt. Alles Datenpunkte. Gespeichert in Datenbanken wie eingangs beschrieben. Und genau wie Matt Rees es getan hätte, arbeiten die Wahlkämpfer wegen dieser Daten total anders als zuvor.
Data has really transformed the way campaigns operate.
Das ist Mark Sullivan, der Gründer der größten Wahlkampfsoftwarefirma der Welt, NGP Van. Er ist einer der zentralen Figuren in dieser Entwicklung.
The days of just using the TV networks to blast messages to whoever's listening are behind us.
Die Tage, an denen Botschaften einfach über Radio und TV an jeden, der zuhört, verbreitet wurden, sind vorbei. Heute werden Daten und Wissen über Wählerinnen und Wähler dazu genutzt, die richtigen Wähler anzusprechen, mit den richtigen Botschaften überbracht von den richtigen Menschen.
It's a sea change in the way campaigns operate.
Ein Durchbruch im Wahlkampf. Botschaften, zugeschnitten auf einzelne Wähler, getestet, verbessert und all dies zunehmend in Echtzeit. Ein Durchbruch, der erst ein grundsätzliches Umdenken von Wahlkämpfern brauchte, sagt Sascha Eisenberg. Er ist Journalist und Autor des Buches Victory Lab, das soeben erschienen ist.
Die politische Welt in den USA hat unzählige Milliarden verschwendet. Auf Methoden, die Unternehmen nie die Geduld gehabt hätten zu bezahlen, ohne dass ihre Wirksamkeit hätte getestet werden können. Der Scherz war, dass alles, was man in einer Gewinnerkampagne gemacht hat, brillant war und alles, was in einer Verliererkampagne passiert ist, dumm. Wir haben hier eine hochprofessionelle Berufsgattung in den USA, die aber fast komplett immun war gegenüber Überprüfbarkeit oder Verbesserung, weil man nie genau wusste, was funktioniert und was nicht.
In seinem Buch Victory Lab zeigt Sascha Eisenberg auf, wie sich die Wahlkämpfer zu einem wissenschaftlicheren Arbeiten hinbewegt haben. Auch das war einer der Grundsteine, die es für den Datenwahlkampf 2012 brauchte. Doch der endgültige Durchbruch, der kam am 4. November 2008.
This is a moment that could be rather historic.
Ein historischer Moment, hier übertragen von CNN.
And CNN can now project that Barack Obama, 47 years old, will become the president-elect of the United States.
Wie hier in Chicago jubelten viele weltweit. Doch vor 4 Jahren jubelten auch viele hinter den Kulissen. Ihr Sieg war der Weg zum Sieg. Dies war der größte Meilenstein im modernen Wahlkampf in den USA. Und Mark Sullivan war dabei, der Gründer und Erfinder der am weitesten verbreiteten Software für Wahlkämpfe, NGP Van. Im Auftrag der Demokratischen Partei hatte er den Präsidentschaftswahlkampf 2008 von langer Hand geplant. Doch etwas hatte er nicht planen können. Das war Zufall oder ein Wunder, wie er sagt.
It was sort of a miracle for us that the nominee happened to turn out to be a community organizer of all things.
Es war wie ein Wunder für uns, dass der Nominierte ausgerechnet ein Meister der Mobilisierung war.
Dass Barack Obama mit dieser Strategie von Mobilisierung und neuen Technologien dann gewann, gab den Datenforschern, den Statistikern, den Strategen, die an dieser Kampagne gearbeitet haben, den nötigen Schwung. Auch Andrew Drexler. Auch er hatte an Barack Obamas Sieg mitgearbeitet. Er ist einer der Gründer der Datenforschungsfirma Strategic Telemetry in Washington, D.C.
Dass dies alles zusammenkam, war ein bisschen magisch, damals 2008.
Schon damals gab es diese Datenbank, in die wir anfangs der Sendung Einblick erhalten haben. 2012 ist es die gleiche, aber sie wurde während Jahren weiter aufgefüllt mit neuen Daten über Wählerinnen und Wähler. Die Wahlkämpfer verfügen nun also über eine Unmenge von Daten über Wählerinnen und Wähler und sie wissen, wie sie wählen, wissen, was sie bewegt, wissen, welche Magazine sie lesen, sind informiert über Millionen, fast so, wie wir über unsere Freunde informiert sind. Alleine bringen diese Daten nichts, denn wie Datenforscher Andrew Drexler am Anfang bereits erklärt hat, geht es darum,
who's going to be smarter about the data that they have?
Wer mit diesen Daten schlauer arbeitet. Und hier kommen Forscher ins Spiel. Nicht nur Datenforscher wie Andrew Drexler, erklärt Sascha Eisenberg. Schon länger hätten sich Akademiker vermehrt dafür zu interessieren begonnen, was Wählerinnen und Wähler motiviert, wie man sie überzeugen kann. Darüber schreibt Sascha Eisenberg in seinem Buch Victory Lab.
Mir ist bei der Wahl 2008 klar geworden, dass diese Forschungen in der echten Politik angekommen sind. Vorher hat es eine Art Geheimgesellschaft gegeben, eine Gesellschaft von Forschern in Washington, die sich zum Analyst Institute zusammenschlossen. Eine Gruppe von Akademikern, Gruppierungen und Institutionen der Demokraten, die zu Experimenten in ihren Kampagnen bereit waren.
Da ist nun also die Bereitschaft, verschiedene Strategien in Wahlkämpfen zu testen. Auf diesem Nährboden wuchs der Hunger nach Daten über Wählerinnen und Wähler. Daten, wie sie über Amerikanerinnen und Amerikaner ziemlich einfach verfügbar sind, sagt Wahlkämpfer Mark Sullivan.
There's a baseline of very publicly available data about who is registered to vote.
Da gibt es eine Basis von sehr öffentlichen Daten, zum Beispiel über Menschen, die sich fürs Wählen registriert haben. In manchen Staaten verraten diese Daten, in welcher Partei jemand ist und wann bzw. ob sie gewählt haben. Eine ungleich wichtigere Datenquelle sind aber Gespräche mit den Wählern. Wenn wir sie angerufen haben und über die Kampagne gesprochen haben, an ihre Türe geklopft haben und nachgefragt haben, welche Themen sie bewegen und für wen sie stimmen wollen. Das sind Schlüsselinformationen, um Wahlkämpfern später zu helfen, ihre Ressourcen einzuteilen.
Das sind also schon mal viele Informationen. Aber für jedes Profil gibt es heute laut Insidern über 1000 Datenpunkte, also über 1000 Einzelheiten zu jeder Person. Das stimmt sowohl für die Datenbank, auf die Mitt Romneys Wahlkämpfer zugreifen, wie auch für die, auf die Obamas Wahlkämpfer zugreifen. Bis man zu diesen über 1000 Einzelheiten pro Person kommt, muss man Daten einkaufen. Verkauft werden Einzelheiten in Firmen, die sich auf das spezialisieren. Es sind Konsumentendaten, Daten darüber, wer eine Waffe besitzt, wer wie viele Autos fährt, wer einen Kabelanschluss hat, Daten, die auch wir hier in der Schweiz täglich hinterlassen und oft zum Verkauf freigeben, ob wir das nun wissen oder nicht. Mit welchen Daten genau Präsident Obama und Herausforderer Romney arbeiten, das kann man nur annehmen. Wie viele Daten sie zusätzlich einkaufen zu den Wahlregistrierungsdaten und zu den Daten, die sie selbst sammeln, müssen die Kampagnen niemandem sagen. Doch Datenforscher Andrew Drexler sagt,
the more information, the better.
Je mehr Daten, desto besser. Alle Daten jedenfalls, die die Wahlkämpfer bei Besuchern sammeln, die ihre Internetseiten besuchen, Informationen, die Freiwillige notieren, wenn sie mit Wählern sprechen, die werden gespeichert. Und dies ging vorher nicht, weil die Technik noch nicht so weit war. Das sagt Mark Sullivan, der die Technik so weit gebracht hat.
You know, previously campaigns did a bad job of keeping their hands on data from.
Früher waren Wahlkämpfer schlecht darin, an Daten festzuhalten. Von Kampagne zu Kampagne sind Daten verloren gegangen.
Technically, logistically, it used to be very difficult.
Es war technisch und logistisch schwierig, diese Daten zu behalten, auch wenn man Freiwillige von Tür zu Tür geschickt hat und diese sich Informationen notiert haben, gingen viele dieser Daten verloren.
A lot of that information just got lost.
Es war schwierig, diese Daten an einem nützlichen Ort zu sammeln und vor allem sie für die nächste Wahl zu behalten.
Hang on to it for the next election down the road.
Diese Probleme wurden gelöst. Im Vorfeld des Wahlkampfes von 2008, sagt Mark Sullivan.
2008 hatten wir eine derart starke Infrastruktur bereit, dass uns dies nicht mehr passierte. Und zusätzlich haben nicht nur die Obama-Kampagne, sondern auch andere große Kampagnen, in diesem Fall demokratische Kampagnen, Daten an einem Ort gespeichert, wo sie nicht mehr verloren gingen. Weil die Feldarbeit 2008 so zentral war, also so viel mit Wählern gesprochen wurde, konnten wir das Wissen über Wähler und Unterstützer sehr stark ausbauen.
We really, really, really vastly extended kind of our knowledge of voters and volunteers.
Und so hat die Demokratische Partei ihre Wählerinnen und Wähler und ihre Unterstützerinnen und Unterstützer plötzlich viel besser kennengelernt. Nicht, dass ein Missverständnis entsteht. Die meisten Experten sind sich einig, dass die Demokratische Partei und ihr Kandidat Barack Obama einen großen Vorsprung haben in diesem Jahr, wenn es um diese Datenbank geht. Doch auch die Republikanische Partei arbeitet mit Daten und verfügt über eine ähnliche Datenbank. Beide Parteien arbeiten mit diesen Daten. Aber eben, die Demokraten haben seit 2008 einen Vorsprung, arbeiten mit besseren Methoden, sagt Buchautor und Journalist Sascha Eisenberg.
Eines der beeindruckendsten Dinge der Obama-Kampagne ist, in welchem Ausmaß sie Analyse und Daten in jede Facette ihrer Kampagne integriert hat.
Im Vergleich zum letzten Wahlkampf, verraten Insider, arbeiten 10-mal so viele Datenforscher für die Obama-Kampagne wie noch im Jahr 2008. Und sie haben auch viel mehr Daten, mit denen sie arbeiten können, dank dem Aufstieg sozialer Medien. Fehlt in einem Profil dennoch etwas, wird die Lücke gefüllt. Mit Modellen, die Datenforscher aufgrund von Wählern erstellen, die ein ähnliches Profil haben. All diese Daten, all diese Informationen, Wählerinnen und Wähler bekommen die zu spüren, sagt Wählerin Emma White.
Yeah, I mean, what that looks like at the end of the day, what to me that manifests as.
Für sie manifestiere sich das schlussendlich
is a lot of emails.
In einer Menge E-Mails. Einer Menge E-Mails. In einer Inbox, eingerichtet für diese Sendung, sind über 1000 Mails von der Obama- und der Romney-Kampagne eingegangen. Alleine seit März diesen Jahres. Bei Emma White, der Wählerin, dürfte das ganz ähnlich aussehen. So kurz vor der Wahl dürften es täglich mehrere E-Mails sein. Doch angefangen hat das schon lange.
Yeah, so this email I received on December 31st.
Diese E-Mail habe sie Ende des letzten Jahres bekommen. Der Betreff war einfach Hey.
Hey.
Dann Emma, wegen der Deadline heute Abend, es ist wichtig.
It matters. If you can,
wenn du kannst, bitte spende $15. Und dann ein Link zur Spendenseite auf 2012 Barack. Ein winziges E-Mail, keine 5 Zeilen. Und doch, dahinter steckt eine Menge Arbeit. Es ist die Arbeit von Menschen wie Datenforscher Andrew Drexler. Dieser Teil der Mail zum Beispiel.
If you can, please give $15.
Um $15 wird Emma hier gebeten. Das ist keine zufällige Zahl, sagt Datenforscher Andrew Drexler. Die
Wahlkämpfer schauen sich an, wie viel Emma beim letzten Mal gespendet hat. Sie verfolgen ihr Spendeverhalten und sie machen das gescheit. Sie würden Emma jetzt nicht um $100 bitten, weil sie wissen, dass Emma noch nie so weit gegangen ist. Sie wissen, wo ihre Grenze ist.
They know what the limit is for Emma.
Das passiert also für jede einzelne E-Mail, jeden einzelnen Wähler und jede einzelne Wählerin individuell. Das ist es, was man Micro-Targeting nennt. Bei jedem Wähler und jeder Wählerin ist der Betrag ein anderer. Bei manchen über $100, bei anderen $3. $3 waren es auch in den Mails, die in der Inbox für diese Sendung gelandet sind. Nur zum Test haben wir im Namen einer fiktiven Person beiden Kandidaten $5 gespendet. Daraufhin sind die Beträge gestiegen. Wir wurden fortan um $8 gebeten, nicht mehr um $3. Auf der Internetseite des Investigativbüros ProPublica in New York werden die kleinen, feinen Unterschiede in E-Mails von Barack Obama und Mitt Romney auf faszinierende Weise offengelegt. Da geht es keinesfalls bloß um den Spendenbetrag. Bis zu 6 verschiedene Versionen der gleichen E-Mail werden verschickt. Da ist ein Wort anders, dort ein ganzer Satz oder gar ein ganzer Absatz. Den Link zu diesem Projekt finden Sie auf deres2.ch. Das, sagt Journalist Sascha Eisenberg, ist die große Veränderung in diesem Jahr.
Campaigns are no longer testing.
Wahlkämpfer testen ihre Botschaften nicht mehr wie früher in künstlichen Umgebungen. Sie können nun in der echten Welt sehen, welche Nachricht welchen Effekt hatte und die Botschaften dann einem größeren Teil der Bevölkerung senden.
Getestet wird also eine Botschaft, sagen wir, bei 10.000 Menschen, die in dieser Datenbank sind. Danach wird von Datenforschern ausgewertet, welche Botschaft den gewünschten Effekt erzielt hat, beispielsweise eine Spende. Immer schnellere Computer erlauben es nun, blitzschnell zu berechnen, welche dieser Botschaften am besten funktioniert. Die Version, die am besten funktioniert hat, getestet bei diesen 10.000 Menschen, könnten nun an alle Menschen in der Datenbank verschickt werden. Oder einfach an einen größeren Teil. Denn bei 6 verschiedenen E-Mail-Versionen muss es nicht zwingend einen einzigen Gewinner geben.
Man kann so nicht nur messen, welche Techniken am besten funktionieren, sondern bei welchen Menschen welche Technik den gewünschten Effekt hat.
Gemessen wird also auch, welche Nachricht bei welchen Personen am besten ankommt. Als einfaches Beispiel: Von den 6 Versionen der Botschaft funktioniert beispielsweise eine sehr gut mit jüngeren Personen, eine andere sehr gut mit älteren Personen. Die Wahlkämpfer können nun Version 1 an alle jungen Personen in der Datenbank schicken und die Version 2 an alle älteren Menschen in der Datenbank. Es gab bereits 2008 ähnliche Tests und in einem machte der Unterschied 60 Millionen Dollar aus an Spendengeldern. Der Test wurde für die Obama-Kampagne durchgeführt, von einer externen Firma Optimizely. Getestet wurde die Willkommensseite von Barack Obamas Internetseite. Die Firma zeigte verschiedenen Besuchern der Seite verschiedene Seiten. Alle bestanden aus einem Link zur Spendenseite und einem Bild oder einem Video. Einmal hieß der Link «Jetzt spenden», einmal hieß es «Jetzt mehr erfahren». Das Bild oder das Video darüber zeigte einmal Barack Obama mit seiner Familie, einmal ihn alleine. Insgesamt gab es 11 verschiedene Kombinationen. Die Firma Optimizely testete nun in Echtzeit, welche Kombination am besten wirkte, wann am meisten auf den Link geklickt wurde und wann am meisten gespendet wurde. Die Gewinnerkombination holte 40% mehr Spenden hinein. In Dollar übersetzt waren es in diesem Falle 60 Millionen Dollar. Doch dieser Test passierte, als solche Experimente noch in ihren Kinderschuhen steckten. Heute geht jede einzelne Botschaft an individuelle Wählerinnen und Wähler durch solche oder ähnliche Tests, sagt Datenforscher Andrew Drexler.
The individual messages, whether it's mail, emails,
Botschaften, die an Wähler persönlich gelangen, werden zu 90-99% von Daten beeinflusst. Alles, was auf einem individuellen Level geschieht, Online-Werbung, Post, all das ist von Daten beeinflusst.
All driven by some sort of data that the campaign has.
Das heißt, Werbungen im Internet, Werbungen, die als E-Mail ankommen, Werbung, die per Post kommt oder wenn einer bei Wählerinnen und Wählern an die Türe klopft. Immer wissen die Wahlkämpfer, mit wem sie da sprechen. Zum Teil wurden solche Maßnahmen wohl schon 2008 eingesetzt. Doch 2012 ist der Datenschatz, der dahinter steckt, ungleich größer. Eine große Neuerung? Die Kampagnen wissen nun nicht mehr nur, wer die Wähler sind, sondern auch, mit wem sie sich umgeben, wer ihre Freunde sind. Facebook und Twitter und andere soziale Medien waren 2008 verglichen mit heute auch in den USA noch ganz am Anfang. Heute verfügen 70% der amerikanischen Internetnutzer über ein Facebook-Profil. Mit diesen Informationen können Wahlkämpfer wie Mark Sullivan ihre Arbeit weiter verbessern.
Sure, we want to ask people to do things that they're likely and willing to do.
Wir wollen Menschen um Dinge bitten, zu denen sie wahrscheinlich bereit sind, und wir wollen Menschen um Dinge bitten, die am meisten bringen.
And the most effective thing I can ask of you as a volunteer.
Und was am meisten bringt, was Freiwillige machen können, ist, Botschaften an ihre Freunde und ihre Familie zu überbringen. Das hat man vor 4 Jahren nicht gemacht. Man hat freiwillig aufgeboten, zu telefonieren und an Türen zu klopfen. Nun sollen Freiwillige mit ihren Freunden sprechen, mit ihrer Familie, mit Mitgliedern ihrer Kirche. Denn diese Botschaften sind so viel überzeugender, als wenn sie von einem Fremden kommt.
Der Wahlkampf in den USA 2012. Ein Wahlkampf unter Freunden. Orchestriert von Wahlkämpfern wie Mark Sullivan.
We call it social organizing.
Sie nennen es Social Organizing. Für Wählerinnen und Wähler wird es immer schwieriger zu erkennen, welche Botschaften auf sie persönlich zugeschnitten sind. Welche Online-Werbung bei ihnen völlig anders aussieht als bei ihrer Frau oder bei ihrem Nachbarn. Dies gilt auch für Emma White. Die Wählerin gibt zu bedenken, egal wie gewandt man sich im Internet bewege, hieße das nicht, dass man verstehe, dass diese Daten einen überall hin verfolgen. Doch in diesem Wahljahr dürfte diese Erkenntnis steigen. Die Tests, die Daten und die neue Wissenschaft im politischen Wahlkampf hat erstmals eine große Aufmerksamkeit bekommen. Und mit ihnen Datenforscher und Verhaltensforscher. Sie können mit diesen Daten Modelle bauen, das Verhalten von Wählerinnen und Wählern vorhersagen. Und die Wahlkämpfer können ihre Botschaften dementsprechend anpassen. Dabei geht es aber nicht zwingend darum, die Meinung der Menschen zu ändern, sagt Datenforscher Andrew Drexler.
Wir helfen Wahlkämpfern, in einem Haufen Wählerinnen und Wähler diese zu finden, die wählen werden und die jeweilige Kampagne unterstützen.
Das sagt auch Autor und Journalist Sascha Eisenberg. Es gehe nicht zwingend darum, die Meinung der Menschen zu ändern, um sie auf ihre Seite zu ziehen.
Früher ist man davon ausgegangen, es gehe darum, die Meinung von Wählerinnen und Wählern zu ändern. Heute aber versucht man einfach, ihr Verhalten zu ändern. Und wer seine Meinung ändert, kann man in vielen Fällen dank Modellen vorhersagen.
Informiert von Datenforschern treffen Wahlkämpfer Entscheidungen und geben diese dann weiter an Angestellte oder freiwilligen Arbeiter der Kampagne. Und diese tragen die getesteten, angepassten Botschaften aus der Datenbank zurück in die echte Welt. Wahlkämpfer Mark Sullivan.
Sie drucken freiwilligen Listen von Wählern und Gesprächsvorlagen aus oder schicken sie direkt auf eine iPhone-Applikation, je nachdem, wie die Organisation ausgestattet ist.
So beeinflusst eine massive Datenbank mit Millionen von Profilen und Milliarden von Einzelheiten von Wählerinnen und Wählern jedes Gespräch mit ihnen. Jede Online-Anzeige und jede Internetseite. So sieht der Wahlkampf 2012 aus. Doch im Vordergrund schauen Amerikanerinnen und Amerikaner dennoch auf tägliche Umfragen, die sich nach TV-Debatten so stark verändern. Oder auf wüste Werbespots im Fernsehen. Dabei geht es im Wahlkampf 2012 immer mehr darum, wer mit seinen Daten schlauer arbeitet.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen unter drs2.ch.